Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 15.
Dana Dietzemann.
Alter.
51.
Ich lebe in
Abstadt bei Heilbronn.
Bei Twitter bin ich
Dana Dietzemann.
Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
9.
Für eine 10 bräuchte ich
eine Sendung mit dir.
Die größte Herausforderung in meinem Leben ist
anzukommen.
Dabei fühle ich mich unwohl,
wenn ich angeguckt werde, weil ich nicht ganz in das Schema mancher Gehirne passe.
Das befindet sich unter meinem Bett.
Wollmäuse.
Diese Person tut mir gerade gut.
Meine Frau.
Das schönste Kompliment ist für mich:
Du siehst glücklich aus.
Darauf bin ich nicht gerade stolz.
Auf Fehler, die ich vielleicht in meinem Leben gemacht habe.
Das würde ich sofort tun, wenn ich keine Verpflichtungen hätte.
Ich würde ein Schiff kaufen und um die Welt fahren.
Gerade vermisse ich sehr
Stabilität.
Diese Person wäre ich gerne für einen Tag.
Der Weltherrscher.
Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
Wahrscheinlich würde ich nicht zurückreisen wollen, weil alles, wie es war, war ebenso gewesen. Und deswegen macht es keinen Sinn, zurückzureisen.
Deshalb habe ich das letzte Mal geweint.
Immer wenn ich an meine Situation im Inneren denke.
Und deshalb habe ich das letzte Mal gelacht.
Es war irgendein Video, wo irgendwas Lustiges passiert ist und ich habe mich nicht mehr eingekriegt.
Diese Superkraft hätte ich gern.
Ich würde mich gerne beamen irgendwo hin.
Das habe ich fürs Leben gelernt.
Sei du selbst. Sei authentisch und mach einfach dein Ding.
Beste Schimpfwort ever.
Ich habe leider kein Schimpfwort außer Mist.
Das werde ich nie, nie, nie vergessen.
Wo ich aus der MRT kam und der Operateur zu mir sagte: Schön, wir haben ja was gefunden. Sie haben da einen Hirntumor.
Dana, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Herzlich willkommen hier bei mir.
Danke.
Wenn ich dich vor 10 Jahren getroffen hätte, wenn wir uns hier vor 10 Jahren in diesem kleinen Aufnahmestudio getroffen hätten, wer hätte mir da gegenüber gesessen?
Ein gut aussehender, schicker, junger Mann mit 3-Tage-Bart, leicht grau meliert, hätte sich als Daniel vorgestellt und du hättest einen Menschen vorgefunden, der anders ist wie das, was heute hier dir gegenüber sitzt.
Nun sehen die anderen dich nicht. Ich sehe dich, du sitzt vor mir in einem schwarz-weiß geringelten Kleid. Du bist eine große Frau mit kinnlangen blonden Haaren, mit strahlenden blauen Augen, mit sehr schönen Beinen.
Danke.
Wie ist diese Entwicklung entstanden? Wie wow. Ist aus Daniel Dana geworden?
Ja, 10 Jahre war von dir eben auch ganz gut, weil das wirklich so eine 10-Jahres-Phase war. Der Erkenntnis, das bin ich nicht. Das ist nicht mein Leben, so wie ich aussehe, wie mich andere wahrnehmen, in die Rolle, die ich dann gesteckt werde, als sichtbarer Mann wie ein Mann behandelt zu werden. Das habe ich gemerkt und gespürt, dass ich sehe nur wie ein Mann aus, aber ich bin es nicht.
Wann war dir das erste Mal klar?
Das ist ein ganz, ganz schleichender Prozess gewesen. Ich kann nicht sagen, das wird ich oft gefragt, weil ganz viele Menschen ja neugierig sind. Deswegen bin ich ja auch da und möchte dir ganz viel erzählen. Wie ich gemerkt habe, dass dieser Körper nicht passt oder plakativ, ich bin im falschen Körper. Und ich würde am liebsten sagen, ich stand bei McDonald's an der Kassenschlange und es ging irgendwie nicht weiter. Und habe ich gedacht, ach, ich werde morgen eine Frau. Natürlich wird man keine Frau. Man wird ja von anderen dazu gemacht. Aber es war nicht dieser Moment, wie ich muss mich jetzt von meinem Partner trennen oder diese Geschichten, sondern es war was Schleichendes und es kamen viele, viele Faktoren zusammen. Unter anderem sind es viele Puzzlesteinchen, die so im Leben seit der Kindheit schon da waren. Aber es war ausschlaggebend, dass meine Mitmenschen mir einen Spiegel vorgehalten haben und haben gesagt, du bist kein Mann. Du bist viel zu weiblich, du bist viel zu feminin. Es hat niemand gesagt, du bist eine Frau. Das wird sich auch keiner trauen, sicherlich. Und ich selber habe dann gemerkt, okay, wenn du kein Mann bist, ja, was bist du dann? Und dann ist es so bei uns Transidenten, oder es gibt ja Transgender, transsexuell sind diese Begriffe, aber Transident passt immer am besten nach meinem Gefühl. Auch Transfrau, das sind so ganz furchtbare Begriffe wie Wutbürger und das ist grammatikalisch einfach unschön. Und ich bin einfach eine Frau mit transidentem Hintergrund. Und diesen Hintergrund zu erkennen, dass diese Identität, die ich vom Körper her habe, das war mit Klamotten letztendlich. Das war ein Leben lang der Ausdruck, ich möchte die innere Weiblichkeit, die möchte ich ausdrücken. in Form von irgendwas Weiblichen.
Bevor es aber so weit kam, dass du angefangen hast, Frauenklamotten gut zu finden, sie anzuprobieren, vielleicht noch mal einen Schritt zurück.
Ja.
War das so ein Moment von, oder so ein Gefühl von, irgendwas ist nicht mit mir richtig.
Genau.
Irgendwas ist anders. Kannst du das beschreiben?
Ich bin ja, ich könnte die Handlung erstmal ein bisschen beschreiben. Also ich bin ja hier in Bielefeld mit 2 Jahren hingezogen von Berlin und habe bis zum 14. Lebensjahr hier gelebt auch, in Thesen draußen, dann hier hinten in der Stabmoorstraße. Und ich habe immer so mir hat gefehlt, wo gehöre ich eigentlich hin? Mhm. Ich habe so in dieser Schulzeit auch nie Fußball gespielt. Ich habe mich immer von den Jungs ferngehalten. Das war für mich so, ich kam damit überhaupt nicht zurecht mit dem, mit dieser Grobheit, mit dieser Körperlichkeit. Sport war der Horror für mich jahrelang und habe mich eigentlich immer bei den Mädchen wohlgefühlt und immer mit den Mädchen rumgehangen. Und weil ich so irgendwie meinesgleichen war. Aber klar, ich habe ja nicht wie ein Mädchen ausgesehen. Für die war es komisch, war eher so wie ein Typ, der will was von uns vielleicht. Aber ich habe gemerkt, ich passe in diese Jungswelt nicht rein.
Wie alt warst du da, als du diese Gefühle hattest?
Das war richtig in der Kindheit. Das war Grundschule und dann bin ich hier aufs Max-Planck, 5., 6. Klasse und ich kam auch mit der Schule nicht zurecht. Ich wurde verprügelt in der Schule. Die Jungs wollten sich mit mir messen. Ah, du bist ein Mädchen so und wollten ihre Stärke an mir ausprobieren und haben immer gewartet, dass ich mich wehre. Habe ich aber ja nicht. Als Mädchen schlage ich ja nicht. Habe ich nicht gemacht. Und bin dann auch runtergenommen worden vom Max-Planck-Gymnasium, weil ich in der Schule völlig falsch war und bin auf die Laborschule gekommen. Und das war meine Rettung. Mhm. Die ist heute anders, wie sie damals war. Das ist ja 77 bis 9, bis 80 gewesen von der Zeit her. Und dort konnte ich mich ein Stück weit schon finden. Dort hatte ich die Kreativität ausgetobt und Medienlabor, Filme gedreht schon, diese Geschichten im Fotolabor entwickelt. Und ich konnte so mehr ich selber sein. Ich würde mich heute rückwirkend so ein bisschen wie so ein Eigenbrötler und Nerd bezeichnen. Mhm. Und später, wo dann so diese Erwachsenen-Beziehungsphase kam, ich habe immer die weibliche Rolle in einer Beziehung gespielt. Und das ist natürlich, aber die Frauen, mit denen ich zusammen war, die wussten das nicht. Und ich wusste es ja auch nicht. Deswegen ist es auch gescheitert.
Wie hat sich das denn ausgedrückt? Also wie hast du dich verhalten dann in einer Beziehung?
Mir hat mal eine zum Schluss einer Beziehung gesagt, ich suche einen Versorger und das bist du nicht. Ich meine, das ist natürlich knallhart, wenn jemand das so sagt, weil er wirklich als Mann gleich Geld ranholen, gleich Versorger.
Wobei das ja erstmal eine sehr klassische Rolle ist.
Ja.
Ne? Also du musst ja nicht als Mann automatisch knallhart sein. Mein Mann ist auch sehr emotional und sehr weich in vielen Dingen, trotzdem mein Mann.
Ja, ich war auch schon immer ein weicher Mann. Mhm. Und habe so die von der sozialen Rolle, so Haushalt, Einkaufen, Wäsche, so dieses Ganze, das ist auch so da meine Welt, auch heute noch. Dieses Kümmern so ein bisschen an der Stelle. Ich muss lange Zeit sagen, so rückwirkend, dass ich mit Menschen so meine Schwierigkeiten gehabt habe, also im Umgang auch mit Menschen.
Hast du dich verknallt in der Kindheit, in der Jugend?
Ja. Ich hab vor 38 Jahren, das ist so eine typische Schüler- oder Jugendliebe, würde ich das heute auch mit Abstand sagen. Sie kam rein in die Klasse, das war in der Laborschule in der 8. Ich bin im Jahrgang 67, also kann sich jeder ausrechnen. Das war lange, lange her und eine zarte, taffe Frau mit einer Ausstrahlung, einer Energie, klein und quirlig und wir gegen Nachrüstung und Jute-Tasche und Atomenergie und nach Bockholzhausen, die Pershings müssen weg und so eine Kampffrau, die ich vorgestern wieder getroffen habe.
Nicht wahr?
Ja, wir haben uns verabredet bei Siegen, bei Köln irgendwo und sie ist heute anders, Mutter von 3 Kindern, hat immer noch diese Ausstrahlung und diese Energie an der Stelle, hat meine Geschichte auch ein bisschen verfolgt und das war für mich so ein Jugendschwarm, das habe ich ihr auch erzählt und sie war für mich auch ein Vorbild. Und ich denke, dass es so war, dass ich selber eine schwache Frau in mir war, die aber irgendwo auch woanders vielleicht Halt oder Vorbild gesucht hat. Und deswegen hat sie mich so unheimlich fasziniert von der Art her.
Also heute, war sie Projektionsfläche oder warst du in sie verliebt?
Ich denke im Abstand, dass sie Projektionsfläche war. Und sie hat auch was in mir bewirkt, denke ich. Das ist, heute bin ich selber, ich war nicht stark. So stark, wie ich heute bin und so frei, wie ich über die Dinge reden kann, über alles. Im Prinzip war ich damals gar nicht. Ich war verschlossen, ich war ruhig. Da hättest du mich nicht auf eine Bühne stecken können oder irgendwo. Und heute stehe ich vor 100, 200 Leuten und erzähle was. Und das ist einfach meine Welt geworden. Mhm. Ich habe also Stärke bekommen. Und die hätte ich mir damals als Kind echt gewünscht. Und auch gewünscht, dass ich wirklich damals geahnt oder gewusst hätte, hey, der Körper passt nicht, dein Hirn ist weiblich, der Körper hätte es werden sollen. Meine Mutter hat schwer gehabt mit mir, ich bin 6 Wochen zu früh gekommen und war das erste Kind auch. Und es ist ja in der embryonalen Entwicklung, in der 6. Woche der Schwangerschaft, driftet dann der Körper vom Hirn auseinander, wenn gewisse Botenstoffe da nicht richtig funktionieren. Und die Chance ist 1 zu 1000, dass das so auseinander driftet und 1 zu 10.000, dass es komplett gegensätzlich ist. Das heißt, in der 7., 8., 9. Woche entwickelt sich dann die Geschlechtsorgane und die ganzen Körpermerkmale eben anders. Mhm. Es ist dann halt entweder Testosteron oder Östrogen und diese ganzen Geschichten. Also ich sage immer, ich bin in Laune der Natur oder ganz krass, wenn es im Vortrag passt, in Anführungszeichen Geburtsfehler. Ja.
Oh, heute kannst du darüber lachen und heute kannst du das erzählen.
Ja.
Aber bis es soweit gekommen ist, hattest du ja einen unglaublich langen Weg. Vielleicht fangen wir noch mal ganz kurz mit deiner Mutter an. Wie hat deine Mutter dich denn als Kind wahrgenommen? Ja, du merkst, ich hänge noch so ein bisschen in der Kindheit.
Die habe ich ja. Meine Mutter hockt ja auch noch hier in Gütersloh und habe ich auch gestern besucht. Und meine Mutter hat, ich habe noch einen Bruder, der ist 1,5 Jahre nach mir gekommen, ist also jünger. Und sie hat mit mir immer Schwierigkeiten gehabt, weil ich immer irgendwie anders war. Mhm. Und das hat sie mir jetzt mal erzählt nach meinem Coming Out, ihr ist so aufgefallen, als wir spazieren gingen und wir zwei, mein Bruder und ich, liefen vor ihr. Und ich habe mich immer anders bewegt, auch im Schwimmbad, am Beckenrand und so. Und also femininer würde ich es heute ausdrücken, einfach. Klar, weil das Gehirn ist weiblich und da ist verankert, du nutze diesen weiblichen Körper mal, aber das Gehirn weiß ja eigentlich nicht, dass es kein weiblicher Körper ist. Der ist ein bisschen doch schon anders, aber er will sich so bewegen. Und wenn du feminin und maskulin sind einfach andere auch Bewegungsarten. Also wie Füße voneinander gesetzt werden, wie ich gestikuliere, artikuliere und so weiter. Und es war aus heutiger Sicht, würde man sagen, alles schon weiblich irgendwo.
Und deine Mutter hat das relativ früh wahrgenommen und nee eben nicht?
Nein. Es hat eigentlich bis zu meinem 40. Lebensjahr niemand irgendwie geahnt gewusst. Die meisten haben gedacht, ich bin schwul, weil ich so ein femininer Mann so bin. Und meine Frau, die mich vor 13 Jahren kennengelernt hat, die hat einen weichen, zarten Mann gesehen und den wollte sie auch haben. Also Mädchen hat sie sich so gesucht. Und da hat es auch gepasst. Meine Mutter hat nur gemerkt, dass ich mit allem irgendwie Schwierigkeiten habe und sie kam auch an mich nicht so ran. Und hat mich dann auch mal so 5 Tage zu so einem Psychologen gegeben, der dann wirklich mal rausfinden sollte, was mit mir ist. Und hat aber außer einer Feinmotorikstörung nichts gefunden. Weil er in den 70er Jahren wusste man noch nichts von der Transidentität, also nicht jeder. Und deswegen ist es auch nicht diagnostiziert worden.
Hast du dich für schwul gehalten?
Nee, also, und das ist ja auch, dass die sexuelle Orientierung ist völlig unabhängig von Körper oder von Hirnausprägung letztendlich. Ich stehe auf Frauen, ich bin lesbisch. Und das ist zum Glück, wenn ich Frauen treffe, ist das zum Glück nicht so sichtbar, aber es entspannt die Situation ungemein, weil ich als Frau von einer Frau in der Regel ja nichts will. Wenn ich mich als Mann mit einer Frau treffe, ist immer unterschwellig so ein bisschen so dabei, dass man vielleicht was auf der Beziehungsebene möchte von einem anderen Menschen. Und deswegen ist der Umgang, den ich heute mit Frauen habe, viel lockerer und viel entspannter. Ja. Definitiv.
Ich stelle mir vor, Daniel sitzt in seinem Kinderzimmer, hört vielleicht Musik, kommt von der Schule, war vielleicht ein bisschen ausgeschlossen. Du sagtest, als Nerd bist du oft verprügelt worden. Und irgendwann fing es an, dass du dich interessiert hast für Klamotten. Wie fing es an? Erzähl.
Oh, jetzt wird's intim. Das habe ich auch noch nicht oft erzählt.
Willst du es erzählen?
Dafür bin ich ja hier. Schön. Deswegen bin ich ja bei dir im Gespräch. Und es gibt viele, viele Fragmente oder Puzzlesteinchen, wo man im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Und dann dann weiß ich, ich habe mir mal mit 16, 17 ein Kleid gekauft. Ich weiß auch, orange war es, so ein Sommerkleid.
Kurz, lang?
Das war ein langes, so bis zum Knie. Und es war mit Trägerchen oben. Und das ist ja wagemutig. Ich bin also auch schon hier beim Karstadt und so ums Eck. Also ich war heute mal drin. Es hat sich ja in 38 Jahren überhaupt nicht verändert. Und da bin ich oben rumgestromert und habe einfach... heute sage ich immer, es ist ein Stück Baumwolle und welcher Körper da drin steckt, ist doch egal. Aber damals war es so ein bisschen was Verruchtes, weil Kleidung ist Unisex. Es steht ja nicht wirklich drauf für Damen, für Herren. Ist ja nur vom Schnitt so, aber letztendlich sind alle Klamotten, kann ja jeder anziehen.
Aber es hat dich ja angezogen. Also ja, da war ja irgendeine Magie da.
Also ich habe einen ganz starken roten Faden, der durch mein Leben bis vor ein paar Jahren jetzt nicht mehr geht. Jetzt hat sich das gelegt. Und das sind die Mieder. Mhm. Und zwar sind das die Korsetts. Und ich habe mal zusammengezählt, ich habe 20 Stücke gekauft in meinen Jahren. Und das ist einfach so, als Mann bist du gerade gebaut. Und ich meine, das kennt jeder Mensch, der jetzt auch zuhört, wenn man sich so im Spiegel anguckt, man kommt so aus der Dusche raus und blöderweise hängt da ein Spiegel und der ist gerade klar und nicht beschlagen und dann sieht man seinen Körper und dann gibt es gewisse Dinge, die man mag und andere Dinge, die man nicht mag. Und ich denke, ich habe diesen geraden Männerkörper nicht gemocht. Ich wollte immer Rundung haben. Ich wollte immer im Prinzip einen Hüftschwung haben, eine Taille haben, ein breites Becken haben und ordentlich Oberschenkel. Kann manche Frau vielleicht nicht verstehen, die sagt, du hast gerade gesagt, ja, ich habe auch tolle Beine. Ich habe in den letzten 5 Jahren noch nie so viel Komplimente gekriegt wie im gesamten Leben davor. Mhm. Das ist einfach, es ist schön, es geht ins Herz. Das ist also danke. Und ein Korsett macht eine Taille und das ist so eine Geschichte, die mich nicht losgelassen hat. Und dann kommen dazu so ein bisschen Klamotten drumherum. Letztendlich verkleidet man sich nur, man kann aber auch keine Frau darstellen, weil es nicht funktioniert. Und dann schmeißt man das in die Kiste und packt die Kiste weg und schmeißt es auch komplett weg und ist für 5 Jahre dann auch Ruhe wieder.
Aber als du es das erste Mal angezogen hast, als du dich getraut hast, dieses Kleid zu kaufen.
Einfach nur schön und dann lag es im Schrank und das war's.
Also es war nur der eine Moment.
Es war ein oder zweimal habe ich es angezogen und dann, ich wusste es, ich konnte es auch, es ist nicht so, dass es eine Absicht dahinter steckt. Es war wie so ein innerer Antrieb, aber du kannst es logisch nicht erklären. Mhm. No? Und es ist auch so, ich möchte es nicht sagen, dass ein Leben lang so ein Druck da war. Es ist so, dass wenn du ausgelastet bist, wenn du eine Erfüllung hast, dann denkst du nicht an deine Leiche im Keller, sondern dann bist du wieder aktiv in deinen Rollen. Und wenn dann eine Beziehung zu Ende war und ich habe wieder versucht, zu mir zu finden, was will ich eigentlich, wo stehe ich eigentlich, wo geht's hin? Und dann fiel mir wirklich diese Leiche oder diese Kiste mit Klamotten ein wieder. Und dann, das ist so, das war dann auch nach der Coming-out-Phase, dann ging's richtig los. Dann ist dieses Transvestiten-Leben kommt dann. Mhm. Dann machst du das, was so ein Leben lang, weil niemand hat mir Schminken beigebracht. Ich bin mit 6 Jahren mit italienischen 3-Tage-Bad rumgelaufen, immer nur runter, mit dem Langhaarschneider oft gestutzt wieder. Daraus kannst du nicht von einem Tag zum anderen eine Frau zaubern, die so aussieht. Und das setzt dann ein, dann kommt irgendwann dieses, ach, endlich kann ich die Klamotten wirklich anziehen. Ich kriege das stimmig hin, ich gucke in den Spiegel, erkläre ich gleich noch, wie ich weiß, ich bin zu weit. Und dann kommt die Erfüllung, weil es sich einfach richtig anfühlt.
Mhm. Und das. Ich gehe trotzdem nochmal zurück zu diesem, gespürt, ne? Zu dem Kleid. Heißt, in dem Moment, wo du hast es angezogen, du hast es wieder in die Kiste gepackt und du hast dein Leben weitergelebt. Du hast deine Gefühle und das Kleid in die Kiste gepackt.
Ja.
Hast eine Ausbildung gemacht, hast studiert?
Eben nicht.
Eben nicht?
Ich bin anders wie alle anderen Menschen, denke ich manchmal so. Ich habe gar keine Ausbildung, ich habe kein Studium, ich habe gar nichts. Ich bin völlig ungelernt und eigentlich kann ich auch sagen, ich arbeite gar nicht. Ich gehe nur meiner Leidenschaft nach.
Die da wäre? Erzähl mal einmal als...
Also wenn ich ganz kurz meinen beruflichen Werdegang, ich habe bis zur 12. Klasse geschafft, auf einer Schule auszuhalten und irgendwie dreimal Weimarer Republik gelernt, wo ich sage, das braucht kein Mensch. Und habe dann aber in der 11. Klasse ein Gewerbe angemeldet und da habe ich gemerkt, in der Schule lernst du nicht das, was du im Leben brauchst. Allein schon die einfache Buchhaltung, Einnahmeüberschuss und solche Geschichten. Ich habe also eine Minifirma gegründet, habe mein erstes Geld verdient. So von 86 bis 96 ging das gut und dann bin ich im vollen Konkurs geschlittert. Also mit Offenbarungseid mit der Versteigerung des Hauses, mit Kontopfändung, zweimal eine Buchprüfung. Und ich hatte drei Leute, die für mich gearbeitet hatten, und das war alles ein Bach runter. Und ich war gebrochen und ich war wirklich am Boden. Und dann habe ich von 96 bis 98 versucht, irgendwie Einkommen zu kriegen. Meine damalige Freundin hat noch gejobbt und hat Geld rangeholt, damit wir halbwegs ein Stück leben können. Und habe tatsächlich Gedärme, Gewürze, Gläser an Fleischereien verkauft, hinten in die Schlachtstube, und habe abgefragt, was ihr wieder braucht. Und dann haben die das geliefert gekriegt und ich habe davon eine Provision bekommen. Und 98 habe ich geschafft, mal meine Leidenschaft in Gewerbe und was ich mache und was ich kann seit 30 Jahren. Ich bin Spezialistin für Bildsensoren und Kameratechnik. Mhm. Also ich kann dir so einen Full-HD-Bildsensor mit Pixel und genau sagen, wie das funktioniert. Ich kann eine Kamera daraus bauen. Und das habe ich, bin dann durch drei große Firmen durch, die drei Marktführer nämlich, in 20 Jahren, und habe mich dort hochgearbeitet bis zum alleinigen Produktmanager oder Managerin, würde ich heute sagen. Und war sehr, sehr erfolgreich. Und es hat mir mega Spaß gemacht. Hab Leute ausgebildet, hunderte von Leuten geschult. Und dass die laufen lernen, dass sie fit im Job sind. Und das ist einfach so meine Leidenschaft mit Kameras und Bildsensoren. Ich habe vor einem Jahr meinen Job verloren und habe einen mega Respekt gehabt, wieder in die Selbstständigkeit zu gehen. Weil ich ja gescheitert bin. Ich habe auch ein Jahrzehnt gebraucht, aus diesem Scheitern zu lernen und zu sagen, wow, heute sage ich, ich habe was gewagt. Ich habe ich stand auf einer Messe und habe einen Messestand und habe Leute glücklich gemacht mit Produkten, die mit leuchtenden Augen ankamen. Die haben mir dafür Geld gegeben für die Sachen. Super. Und ich habe vor einem Jahr mich wieder selbstständig gemacht, bin im Radio, auf der Bühne und so weiter aktiv. Geld verdienen ist da noch nicht drin. Das ist meistens alles noch ehrenamtlich. Und erzähle von Scheitern, ich erzähle von Verwirklichen, ich erzähle meine Geschichte. Ich habe eine Talksendung, eine Musiksendung. Das ist alles Leidenschaft, der ich nachgehe. Und das brauche ich gerade, um mich zu festigen, mich zu stärken und auch wieder zu merken, wo bin ich eigentlich, gehöre ich hin. Und mein Geld verdiene ich immer noch mit der Beratung bei Kameras und bin hauptsächlich dort. Deswegen bin ich ja hier im Studio in Bielefeld, komme gerade aus Düsseldorf und war 200 Tage auf einem Kongress, wo wir die Bildqualität der Kameras im Auto definieren, wie man die misst, damit in 10 Jahren die Autos autonom fahren können. Kann man nicht irgendeine Kamera da reinschrauben, sondern da muss man schon genau wissen, wenn der Zulieferer die dem Automobilbauer gibt, dass da ein Datenblatt beihängt, die kann bei Nacht auch den Elch auf der Lichtung in 200 Meter Entfernung erkennen oder den Radfahrer im Querverkehr und. Und das ist meine Welt so ein bisschen. Da bin ich gerade drin.
Und während du dich beruflich da durchgeschlagen hast, weil es ist ja ein Durchschlagen, ne? Also absolut. So wie ich das so höre, ja. Gab es aber immer im Hintergrund ja auch noch diese Kiste mit den Gefühlen und dem Klang.
Ja, darauf.
Oder nicht?
Ja, korrigier mich. Die Kiste war öfter mal da, muss ich sagen, und ich habe es auch verteufelt.
Auch im übertragenen Sinn, ne?
Ja, also alle deine auch nach dem Coming-out habe ich es verteufelt, weil ich gemerkt habe, ein Mann wird nicht zur Frau, so funktioniert es ja nicht. Mhm. Also auch ein sichtbarer Mann, den kannst du nicht auf einfach zur Frau umbauen. Und auch vom Kopf her bist du nicht ab Montag an der Arbeit, bist du dann Frau Dana Dietzelmann. Das hat alles so nicht funktioniert und ich habe diese Schwierigkeiten auch kommen sehen und habe alles verteufelt. Ich hab dann auch das Zeug weggeschmissen und gab auch diese Phasen, wo ich nicht mehr wollte. Die hatte ich auch gehabt. Es geht nicht vor, es geht nicht zurück. Und dann sagst du, was mache ich hier noch eigentlich? Wirklich diese Heulkrämpfe. Ich kann auch heute noch, wenn ich über manches nachdenke, merke ich, wie die Traurigkeit hochkommt. Mhm. Die ist in mir immer noch ganz tief verankert. Ich habe heute, würde ich sagen, klar, es war alles zu spät. Es hätte eher sein können. So ein Coming Out.
Wann hattest du dein Coming Out?
2012 zu meiner Partnerin und 2013 in der Firma. Und das Coming Out bei meiner Partnerin war eben nicht, ich stand in ihrem Rock vor ihr und habe gesagt, ich bin eine Frau, sondern ich habe einfach einige aus meiner Klamottenkiste. Ich mag gerne so Jeans-Bolero-Jacken, finde ich total toll. Wenn man ein bisschen breit oben ist, man ist ein bisschen schmal in der Taille, wenn man nicht gerade einen Bauch hat, dann finde ich, sieht das einfach, das ist für mich so ein Figurschema, ich weiß, wie ich aussehe. Oder auch so, wie ich gerne wäre, wie ich aussehen sollte wahrscheinlich. Auch nach dem dritten Visagisten, der dann endlich mal meinte, er kann einen noch rechtlichen Mann mal zur Frau schminken, wo ich mich dann da gesehen habe nach 2 Stunden mit Tränen und wo ich, das bin ich. Mhm. Das bin ich, dieses, wenn du dieses Bild vor dir hast. Das waren so Momente, die, ja, warum nicht er? Aber die Momente, für mich war klar, ich kann aus mir was Weibliches machen. Das sieht attraktiv aus, damit kommst du durch die Gegend auch durch. Auch hier in Bielefeld in der ersten Sekunde, die Leute gucken dann weiter. In der zweiten Sekunde manchmal nicht und dann gucken sie und dann drehen sie nochmal um. Das sehe ich, merke ich dann auch.
Und überlegen, was war das? Ist das jetzt, genau. Ist das ein Mann oder eine Frau? Ist das der Blick?
So, ja, und dann ist wieder genau das, was ich immer sage, Geschlecht ist ein Konstrukt, weil letztendlich ist das eigentlich ein Körper. Und wir sehen alles anders aus. Wir haben alle eine andere Haarfarbe irgendwo, andere Fingerabdrücke schon, andere Körpergröße. Und letztendlich haben wir Menschen uns dieses Konstrukt geschaffen, dass wir so eine Schublade haben. Oh, das ist mehr männlich, oh, das ist mehr weiblich. Mhm. Aber wir alle kennen die Menschen, diese ich sag mal, Kampfschwimmerin, die so diese männliche Frauen oder auch die Männer, die sehr fein sind, wo man sagt, oh, das ist eher was Feminines. Das gibt ja alles dazwischen, letztendlich. Klar. Und ja, jetzt haben wir so, uns habe ich mich versabbelt natürlich.
Ja, ich versuche da gerade noch so eine genaue, irgendwie so eine Chronologie reinzubringen, um zu verstehen, wie dein Weg so funktioniert oder wie dein Weg war. Es ist schwierig, ich merke das schon, es ist schwierig, das irgendwie chronologisch aufzuarbeiten, weil es ja für dich keinen wirklichen Punkt gab, wo du gesagt hast, Nein. Okay, ich weiß es, ich bin eine Frau und jetzt handle ich. So war es ja nicht.
Nein, das ist in so einem schleichenden, das ist so 2011, 2012 ist das passiert, in so einem schleichenden, längeren Prozess. Es ist aber dann auch nicht so, ich werde ab morgen eine Frau. Mhm.
Das habe ich verstanden. Ich versuche nur zu verstehen, ab welchem Punkt...
Da rutschst du rein, nämlich dann...
Genau.
Ich habe mir das gar nicht vorgenommen. Selbst bei dem, ich habe mich über diese androgyne Phase, also es fing wirklich an, so richtig, ich habe angefangen in der Frauenabteilung, die mit einer türkisfarbenen oder blauen Stretchhose, das weiß ich noch. Und die habe ich getragen. Klar, die Beine habe ich dazu. Aber leider nicht die weiblichen Formen und auch nicht, ich bin da zu dünn für gewesen damals, vom Oberschenkel und allem. Es sah einfach nicht weiblich aus. Aber ich habe gedacht, ich will das anziehen und dann habe ich mit allen Mut zusammengenommen und bin damit rumgelaufen. Und dann fing das an. Es fing an, dass die Klamotten immer, ich hab nur noch in der Frauenabteilung eingekauft. Und dann wurde in diesen 2011, 2012, wurde dann aus Daniel letztendlich optisch gesehen von den Klamotten her schon eine Dana.
Warst du deiner Beziehung? Gab es da?
Ja, ich habe meine Beziehung jetzt über 13 Jahre.
Okay, also wir befinden uns in der Zeit, als du mit deiner jetzigen Frau auch schon zusammen warst.
Die hat natürlich geguckt. Das war natürlich schon schwierig. Und es waren dann auch diese Momente wie diese Jacke kaufst du mir nicht.
Mhm. Aber in den Beziehungen davor, du sagtest, du hast... Davor?
Da war niemals, sondern also das ist deswegen, das ist ja erst so, jetzt bin ich 51, so mit 40 fing das an. Also wirklich so in dem letzten Jahrzehnt ist das passiert, also alles in meiner jetzigen Beziehung.
Okay, und davor hast du alles nichts. Unterdrückt, hast dir zugesehen, dass du dich beruflich durchschlägst, dass du dein Leben irgendwie in Anführungszeichen auf die Kette kriegst und dann in den letzten 10, 14 Jahren... Brach sich da eine Bahn.
Ja, das ist zum einen auf die Reihe kriegen, war sehr schwierig, weil ich habe ja gemerkt, wie man mit mir als Mann umgeht. Und ich weiß auch, wie man heute mit mir als Frau umgeht. Und es ist so, wenn du Männer im Beruf, dieser Männerkodex und diese Kumpaneien und dieses Körperliche und das ist schon sehr interessant. Auch ich kenne auch diese tollen Männerwitze über Frauen, die habe ich im Büro auch alle mitgekriegt an der Stelle. Ich bin wie ein Mann behandelt worden und so als Produktmanager, muss ich jetzt mal doch bewusst sagen, ist so, dass von mir natürlich auch Entscheidungen erwartet wurden. Und unter Testosteron ist dieses Hirn einfach anders. Es ist nämlich logischer. Es denkt wirklich, also mein Hirn, ich kann ja nur von meinem Hirn sprechen, ich habe mehr einen Tunnelblick, ich bin mehr aus der Logik heraus, dass ich Entscheidungen gefällt habe. Ich habe seit 4 Jahren an diesem Körper kein Testosteron mehr. Ich bin auf Östrogen. Und im Gehirn oder in diesem Körper ist der Schaltplan ja für beides da. Und ich bin heute weiblich und ich bin nicht mehr logisch. Ich bin heute aus dem Bauch heraus. Ich bin heute viel breiter in meinem Denken. Ich verfluche das auch.
Ja, aber wie unglaublich irre ist das denn bitte? Also du kannst nachvollziehen, wie Männer denken und du kannst nachvollziehen, wie Frauen denken.
Ja, und es ist tatsächlich so. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich irgendwas vermissen würde an meiner Männerwelt, dann gibt es drei Antworten, die ich dir geben kann. Also frag mich bitte.
Schieß los, was vermisst du?
Das eine ist, wenn ich morgens vom Kleiderschrank stand, dann war das relativ einfach, weil ich habe die erste blaue Hose genommen und entweder aus dem weißen T-Shirt-Stapel oder aus dem orangefarbenen T-Shirt-Stapel das oberste T-Shirt. So, und heute stehe ich vor meinen Kleiderstangen und meine Frau hat schon 5 laufende Meter Kleiderschrank, Zimmer, und bei mir weiß es nicht, werden es nur 4 laufende Meter und ich habe 50 Paar Schuhe, Kniestiefel, Chelseas und 60 Paar Kleider. Und das ist für mich jeden Tag ein Drama, das passende Kleid mit den passenden Schuhen auszusuchen.
Ziehst du nur Kleider an?
Ich musste ja ein Leben lang Anzug und Hemd, okay, und so ein Kram. Und ich bin heute so, dass ich meinen Stil gefunden habe und das sind in der Regel Kniestiefel. Das sind meine Lieblingskniestiefel, die gerade vom Schuster kommen.
Sehr schöne Stiefel.
Ich habe Größe 46. Das ist also auch so eine Geschichte, dass ich nur 4 Läden habe in Deutschland, wo ich dann hingehen kann und die kennen mich dann und da kauft man. Und ich liebe Kleider und ich habe immer das Problem, ich kann natürlich bei New Yorker oder Orsay nicht einkaufen, weil der mein Arm natürlich mit 1,85 ziemlich lang ist. Mhm. Aber es ist so mein Stil, der sich entwickelt hat.
Das ist Nummer 1. Nummer 2, was du vermisst?
Gute Frage, dass man einen Orgasmus in 45 Sekunden hinbekommt. Das geht heute nicht mehr.
Das ist mühsamer?
Ja, das Timingverhalten ist anders. Es dauert länger.
Geht es überhaupt? Also jetzt, wo wir schon so intim miteinander sind.
Ja, die Libido ändert sich schon. Der Orgasmus ist natürlich immer noch, das geht natürlich noch genauso. Ne? Das ist, na, aber es geht nicht genauso, weil unter Östrogen es länger dauert, bis du mal zu so einem Höhepunkt kommst. Und auch so dieses, was bei mir im Männerhirn damals war, ist, es ist sehr bildhaft, das Hirn. Deswegen funktionieren Pornos ja besser für Männer wie für Frauen. Weil du das Sexualzentrum oder was auch immer das da oben ist, das wissen die Hirndoktoren besser, du bist stimuliert durch optische Reize. Heute ist es eher so, dass du durch Gefühle, ich bin durch Gefühle mehr stimuliert. Ich will jetzt nicht sagen, Licht aus, hier Kerze an und berühre mich, aber in diese Richtung geht das, um das mal plakativ auszudrücken. Und es dauert wirklich länger, bis du... Dazu kommt noch, dass du nicht diesen blöden Testosterontrieb hast. Also manchmal ist es ja so, dass du wirklich, geil sage ich jetzt trotzdem hier, aber es ist so, als in der Männerrolle gibt es Tage, da bist du einfach rattig.
Aber das bist du als Frau auch.
Ja, das habe ich aber jetzt nicht mehr so extrem.
Okay, in einer anderen Ausprägung.
Ich bin der gleiche Mensch, aber trotzdem ein anderer, weil die Charaktermerkmale alle sich verschoben haben. Sie sind aber trotzdem, bin ich immer noch derselbe Mensch irgendwo schon. Das Tolle ist, nach einem Orgasmus ist es so, dass es noch anhält. Du hast noch so ein Plateau. Das hast du als Mann nicht. Weil da kommt irgendein blöder Botenstoff. Das ist halt einfach die, so, und dann geht das nicht mehr. Dann dauert das eine halbe Stunde, bis er sich abgebaut hat. Das ist bei jedem mal wieder anders. Das wollen wir nicht alle über einen Kamm, aber so, um das mal generell zu erklären. Und das ist jetzt, und ich stelle auch fest, das passt jetzt, ich bin ja mit einer Frau zusammen. Und es ist einfach so, es passt einfach besser mit uns. Und ganz ehrlich, Sex brauche ich nicht jeden Tag. Sondern dieses Ganze drumherum, einfach nur Löffelchen. Das ist auch schon dieses Körperliche. Einmal die Woche in der Badewanne, dem anderen die Füße massieren. Solche Dinge. Oder den Nacken, wenn er verspannt ist. Und so. Das sind so Dinge, die viel, viel wichtiger für mich geworden sind mittlerweile.
Wo wir schon beim Thema Sex sind. Ich habe da natürlich im Vorfeld drüber nachgedacht, wie weit darf ich denn überhaupt fragen?
Du darfst mich alles fragen.
Okay, dann mache ich das jetzt auch. Ich habe dich gesehen in einer Talkshow mit Michael Steinbrecher.
Ja.
Und der hat sich echt einen abgebrochen. Weil er wollte ganz dringend wissen, A, habt ihr Sex? B, wie habt ihr Sex? Und was ist denn da eigentlich los im Unterschrank? Ja, genau. Was finden wir dort vor? Dana, was finden wir dort vor?
Wollen wir Bullshit-Bingo machen? Ich habe nämlich wirklich 25 Fragen. Und die erste Frage, die immer kommt, ist, bist du schon operiert? Und dann sage ich, der Blinddarm und die Mandeln sind noch drin. Mhm. So, nächste Frage wäre, wie läuft das so mit deiner Frau im Bett? Ich sage, ja, wie denn? Wie bei euch auch? Wahrscheinlich wirst du oben liegen und ich vielleicht auch manchmal. Und das sind so, also die Menschen sind natürlich mega neugierig.
Jetzt nervt das nicht fürchterlich, dass alle so neugierig sind?
Ja, und nimmst du denn Hormone und so? Sag ich, ja. Also ich habe ein Ärzteteam und ich meine, wahrscheinlich haben die was falsch gemacht, aber es ist gerade kurz vorm A-Körbchen. Und es ist seit 3 Jahren frisch gewachsen. Also ich brauche noch kein BH. Also insofern, juhu, an der Stelle. Und es ist eine Körperlichkeit, die sich da gerade entwickelt, wo ich sagen muss, wow, das hätte ich nie gedacht. Deswegen kann ich jetzt teilweise auch Frauen besser verstehen, wenn sie unzufrieden sind. Ich habe 2 Hosengrößen zugelegt und freue mich und bin aber auch ganz traurig drüber. Mhm. An der Stelle, dass manches nicht mehr passt, aber 10 Kilo Fett war anstrengend. Leider auch viszeral im Bauch und das muss gerade jetzt wieder ein bisschen abgebaut werden. Ich nehme Hormone ein Leben lang und dieses Östrogen ändert mein Hirn, ändert meine Fettverteilung, ändert mein Sexualtrieb, mein Denken, alles an der Stelle. Und das komplettiert einen schon mal zur Frau. Das zweite ist natürlich die Entfernung des Bartes. Da bin ich auch weitestgehend durch. Weil mit Bartschatten rumlaufen und dann mit Camouflage überschminken kannst du alles vergessen. Mhm. Also deswegen, und der gehört ja auch nicht dahin und ich die stoppeln, das bin ja nicht ich. Mhm. Stell dir vor, dir wächst morgen ein Bart, dann du guckst dich da im Spiegel an und sagst, oh, ich habe einen Bart.
Ja, ja.
Dann sagst du auch, das ist nicht mein Körper. Und so geht es mir auch. Ich gucke mich an, da ist ein Bart, nein, das bin ich nicht.
Das ist ein Fremdkörper.
Genau. Mhm. So. Und deswegen ist es immer schön, wenn jedes Jahr meine Oberweite 1 bis 2 Zentimeter wächst und ich freue mich einfach mega, mega darüber. Mhm. Die große Entscheidung, die immer alle Menschen denken, ist ja jetzt da unten, das Ding kommt ab. So, mhm. Wird also meine Frau auch ganz oft gefragt, ist das Ding noch dran? So. Und es ist so, das macht dich nicht zur Frau. Das muss man ganz deutlich so sagen. Es gibt aber Transidente, die sagen, ich will das da unten nicht haben und das soll dann entsprechend umgebaut werden. Ich kann ja mal kurz ein bisschen ausholen, nämlich zwischen einer Eichel und einer Klitoris ist kein Unterschied. Es ist das Gleiche. So, und zwischen Eierstöcken und Hoden ist auch kein Unterschied. Das ist einfach so, in der 6., 7. Woche ist noch alles im Körper und dann, wenn es männlich werden soll, dann wird aus der Klitoris, da hat man also Klitoris und Eierstöcke im Prinzip und daraus werden dann die Eierstöcke wandern nach draußen, das werden Hoden und die Klitoris, die wird natürlich länger und da kommt noch ein bisschen Schwerkörper ran und dann wird das ein Penis. Und bei den Intersexuellen, was ja gerade drittes Geschlecht, da gibt es auch alles dazwischen. Wenn man eine Hebamme fragt, die hat alles gesehen letztendlich, weil die Natur, da gibt es die kleinen Penisse, die großen, da gibt es auch beides. Es gibt Menschen, die beides haben. Die haben sowohl eine Vulva als eben auch einen Penis und dann wird eben fair operiert. Das ist ja das, was gerade rechtlich so grenzwertig ist. Wenn man also ein Mann geworden ist vom Geschlechtsorgan, dann ist das so, dass der Hodensack im Prinzip die Schamlippen sind. Das ist einfach nur, die sind nur zusammengewachsen beim Mann. Deswegen ist da so eine helle Naht drauf. Die wird wieder aufgetrennt und dann hat man wieder die Schamlippen, mehr oder minder. So baut man das also zurück. Die Eichel schmeißt man 2/3 weg und dann formt man eine Klitoris, verlegt die, schmeißt die Schwellkörper dazwischen weg, weil die kann man nicht wirklich wohl innen einbauen. Manchmal schon, das hängt vom Operateur ab. Naja, und innen drin, das ist dann der Penis, der wird nach innen reingedreht. So, und dann habe ich da innen drin und wird hinten am Kreuzbein festgetackert. Und den kann ich 3 Jahre lang jeden Tag, 3-mal am Tag dehnen, 5 Minuten. So.
Wie bitte? Wie?
Ja, so, das, wenn man das umbaut. So, und dann haben wir also ein Jahr. Genau, dann haben. So baut man eine Vagina.
Die
Vagina baut man
aus der
Penishülle. Okay. Genau. So, und jetzt ist die große Frage: Macht man das oder macht man das nicht? So, da die meisten Transfrauen sind A, jünger wie ich und sind B, mit einem Mann zusammen oder wären gern mit einem Mann zusammen. Das heißt, die brauchen ein Steckerbuchsesystem, so, damit das auch funktioniert. Ich bin mit einer Frau zusammen. So, und jetzt haben wir ein Jahr lang uns schlau gemacht und diskutiert, was machen wir jetzt. Ich kann ja auch sagen, ich muss ja keine Frau nachahmen, nur weil alle Frauen da unten keinen Penis haben. So muss ich mich ja nicht dahin operieren lassen oder umwandeln lassen oder wie auch immer, ganz böse Wörter, und habe nur noch Narbengewebe und dann durchtrennt man mir noch irgendeinen Nerv und dann habe ich noch nicht mal mehr einen Orgasmus.
Das wäre schade.
Genau, das wäre wirklich schade. Mhm. Das sind so die Frauen aus Afrika, die dann in die Klitoris entfernt worden ist, die haben nie einen Orgasmus kennengelernt. Gibt zwar Methoden, das zu stimulieren, wenn man die Nervenenden findet und dann wissen sie, was einem entgangen ist, aber... Ich bin zum Operateur nach Frankfurt, um das einfach mal auf den Punkt zu bringen. Ich habe gesagt, ich hätte gerne, schneiden Sie alles ab, was so und ich nicht mehr brauche. Packen Sie es in ein Glas, ich nehme es mit für meine Frau, die stellt es in die Vitrine. Der hat nicht gelacht, so wie du so ein bisschen jetzt, sondern ja, dann sage ich so, wissen Sie was, ich hätte gerne, dass Sie mir meinen Penis dran lassen, aber den Sack und die Hoden und alles entfernen, weil ich brauche kein Testosteron mehr. Und dann sagt er, ich habe jetzt 523 Mal alles umgebaut und jetzt 2-mal aber nur das gemacht. Und Sie sind jetzt die Dritte. Dann sage ich, ja, immerhin. So, dann war ich zum ersten Mal in meinem Krankenhaus nach der Geburt, 7 Tage. Die haben noch einen Leistenbruch gleich mitgemacht. Mhm. Ich habe 2 riesengroße Narben. Die haben auch lange wehgetan. Und heute kann ich sagen, ich fühle mich nicht mehr männlich an der Stelle. Ich habe auch nichts, was da groß stört, weil das hat nur genervt.
Du kannst ja nichts anziehen.
Ja, und der Rest
steht bei euch in der Vitrine.
Nein, den hat er mir nicht mitgegeben. Och. Blöderweise. Ansonsten kann man sagen, da kein Testosteron mehr im Körper ist. Es ist so, ich habe gefühlt ein Drittel meiner Muskeln verloren und auch Kondition.
Ja.
Das ist es. Das wissen aber jede Frau, die ins Fitness geht, weiß das. Ohne Testosteron kriege ich das nicht. So, und der Penis wird also, das ist ein größerer Daumen im Prinzip. Das wird ja so klein, wie als wenn man 14, 15 ist. Und damit kann ich auch ein Bikini anziehen und ich kann auch enge Hosen drunter anziehen.
Aber kannst du ihn denn noch benutzen? Also für Sex?
Ja, das ist natürlich so, weil das natürlich, wenn es eine Weile nicht benutzt ist, dann schrumpft natürlich Gewebe und Fleisch. Mhm. Das wäre, wenn sie den jetzt nach innen noch gestülpt hätten, ja auch so. Dann müsste ich ihn ständig dehnen und das war die Geschichte. Ich bin nicht Sklave meiner Neovagina, nennt sich das Ganze. Mhm. Und deswegen war für mich klar, wir lassen das so, wie es ist. Ich sage aber heute, wenn ich 17.000 Euro gehabt hätte, einen super Operateur in Thailand damit gefunden hätte und ich hätte keinerlei Beziehung und wer hätte mein Leben für mich gelebt, dann hätte ich mir das vielleicht nochmal überlegt.
Warum? Du hast gerade gesagt, du brauchst das nicht.
Nein, ich habe A, keine 17.000 Euro und B, habe ich eine Beziehung und sie hat ja auch was zu sagen. Ich kann nicht so dermaßen egoistisch sein, zu sagen, ich baue meinen Körper um, auch wenn dir das nicht passt. Es war ein Kampf, du nimmst mir keine Hormone, ich will nicht, dass du Brüste kriegst. Hm. Dahinter steckt ja, ich will nicht, dass du dich veränderst. Dieser humorvoll starte ich meinen Vortrag immer mit dem Zweiergespräch, was wir hatten. Du Schatz, ich hätte gern Ohrlöcher. Wieso willst du Ohrlöcher haben? Ja, weil diese Clipsohrringe, da fällt mir das Ohrläppchen nach 3 Stunden immer ab. Ja, das geschieht dir ja auch recht. Ja, aber ich hätte gern trotzdem Ohrlöcher. Nee, das will ich nicht. Wieso willst du das nicht? Ja, weil ich das nicht will. Ja, aber du hast doch auch Ohrlöcher. Ja, aber das ist doch was anderes. Wieso ist das was anderes? Nein, ich will das nicht. Ich will also nicht, dass du dich veränderst. Steckt eine Stunde später, kommt sie auf mich zu. Du kriegst Ohrlöcher. Hä, wie? Ja, wenn ich einen Hund kriege. So, jetzt sitze ich vor ihr. Ich kann sagen, wir haben immer noch keinen Hund und ich habe Ohrlöcher.
Mhm. So. Heißt, ihr habt euch Schritt für Schritt euer Zusammenleben erkämpft, eure Freiräume erkämpft.
Absolut, absolut.
Und habt mittlerweile einen Weg gefunden, miteinander zu leben.
Sie hat ja gemerkt, oh, das wird jetzt weiblich. Sie hat mich aber ja als Mann kennengelernt und hat ja auch meine männliche Seite an mir geschätzt. Im Anzug mit Krawatte sah ich super gut aus. Und das wollte sie nicht aufgeben, denke ich mal. Und es war sehr, sehr schwer. Im Prinzip war es ein Kampf um jeden Millimeter, so würde ich es heute ausdrücken.
Sie hat sich ja auch in den Mann verliebt, in Daniel und nicht in eine Frau.
Richtig. Also, da war sie auch weg dann. So, ich gehe.
Da habt ihr euch getrennt.
Ja, nicht so mit, ich packe richtig Koffer, aber es war schon so, sie hat sich eine Wohnung gesucht. Also sie war dabei. Sie hat ja noch eine eigene Wohnung gehabt, das war noch so ein Ding. Sie hat lange Jahre immer noch ihre Wohnung als Rückzugsort benutzt und wir sind nicht zusammengezogen. Es war die ersten Jahre ganz schwierig, wie sie mit der Tasche immer noch und dann wieder am Wochenende wieder weg, bis da mal ein Fach im Schrank war, bis sie das benutzt hatte, bis die Zahnbürste da blieb und so. Sie hat so eine Bindungsangst gehabt. Also das war eh schon vor der ganzen Geschichte und dann war klar, dass ich sie wahrscheinlich verliere, weil sie sich diese Rückzugsmöglichkeit sowieso offen gelassen hatte. Sie hatte vorher Beziehungen gehabt, wo die nicht so förderlich waren für sie.
Okay, also unabhängig von dir und deiner Entwicklung, die sie vielleicht schon hätte spüren können.
Ja, sie hat natürlich, sie sagt heute ja auch, und der Dame sagt, ich wollte ein Mädchen haben, aber dass aus dem Mädchen eine Frau wird, das war für sie in dem ersten Jahr nach dem Coming-out, das war eigentlich wie ein falschen Film. Sie wollte das überhaupt nicht und dann habe ich angefangen, mich zu verbiegen. Ich habe wirklich, ich habe dann Stopp gemacht. Ich habe dann gesagt, okay, dann nehmen wir noch keine Hormone, dann machen wir noch nicht, dann geht es erst langsam, dann laufe ich erstmal mit den Klamotten so rum, die hohen Schuhe bleiben erstmal hier, ich gehe noch nicht raus, so gehe ich nicht zur Arbeit. Ich bin mit Kniestiefeln zur Arbeit mit solchen Absätzen, als Daniel, mit Bart und lackierten blauen Nägeln.
Es waren so Zwischenzustände, ne?
Ganz also, furchtbare Zeit. 2 Jahre, ganz furchtbar. Für uns beide, für sie
ich
auch.
Ich wollte es gerade sagen, ich stelle mir das für sie unglaublich schwer vor. Weil ich habe mir vor unserem Gespräch, habe ich mir Gedanken gemacht, wie das für mich wäre, wenn mein Mann vor der Tür stünde oder abends im Schlafzimmer und würde sagen, ne, so sieht's aus und ich entwickle mich gerade.
Ja, aber so funktioniert es nicht.
Nee, oder wenn ich es mir vorstellen würde, ich würde mich jetzt versuchen, in deine Situation reinzuversetzen und in die deiner Frau. Was sowieso schon mal eigentlich fast unmöglich ist. Ihr habt euch das so peu à peu miteinander erkämpft und es sind ganz viele Dinge Schritt für Schritt passiert. Aber für euch beide ja ein unglaublich quälender Zustand.
Ja.
Weil keiner von euch wirklich das bekommen hat, was er wirklich wollte. Und trotzdem, also erstmal in dieser Situation.
Richtig, ja.
Und trotzdem seid ihr zusammengeblieben und ihr müsst euch unglaublich lieben. Glaube ich, oder?
Ja, wir haben, ich drücke das mal bildlich in ein Fundament aus. Wir haben uns über die Jahre ein Fundament geschaffen.
Mhm.
Wir sind in Dingen schon unterschiedlich. Wir sind aber auch in vielen Sachen sind wir sehr ähnlich. Und wir haben mal irgendwann scherzhaft gesagt, oh, ich habe keinen Bock, einem weiteren Menschen in meinem Leben nochmal meine Geschichte zu erzählen. Deswegen bleiben wir zusammen.
Kann ich total gut nachvollziehen.
Ohne, ja, aber irgendwo bist du es leid. Mhm. Wir haben mal durchgezählt, so alles wie länger wie 6 Monate. Da ist sie dann Nummer 4 oder Nummer 5 für mich und ich bin Nummer 9 oder so für sie. Und weißt du, irgendwann bist du einfach, du willst mal ankommen jetzt in einer Beziehung. Und dann sagst du dir, mein Gott, es läuft halt dann jetzt im Kleid rum. Ja, was war das erste Smoky Eyes Schminkset? Das war dann bei ihr und ich musste mir nochmal eins kaufen. Dafür hat sie mir dann einen Schminktisch zum Geburtstag geschenkt und einen Malkasten zum Anmalen und hat, also heute sieht sie, ich bin glücklicher, ich bin ausgeglichener, und wir können Klamotten austauschen, wir haben einen Fundus von Nagellack zusammengeschmissen, von Tüchern und so weiter und es ist immer ganz toll, weil es doch eine Gemeinsamkeit ist und wenn wir irgendwo einkaufen gehen und sie sieht was und weil wir da einen ähnlichen Geschmack haben.
Aber ihr seid ja nicht beste Freundin, ihr seid ja Partnerin.
Doch, im Prinzip sind wir manchmal auch in der Rolle beste Freundin. Mhm. Und das ist schön. Also gerade wenn wir mal irgendwo durch irgendeine Stadt kommen und dann da einfach durch die Läden durchshoppen können. Und dann hat sie 3 Kleider auf dem Arm für mich und ich habe 3 Kleider und manchmal haben wir sogar die gleichen Kleider, nur sie hat eine andere Größe wie ich natürlich und gucken uns an und dann wissen wir, unser Geschmack stimmt. Und dann kaufen wir auch beide Kleider oder auch diese Stiefel hat sie auch in der, nur in 36 statt 46.
Das klingt jetzt total happy.
Ja, ist es auch.
Und ich freue mich riesig, dass das so ist. Und ich will auch gar nicht zu sehr bohren und sagen, was war denn alles schrecklich? Aber dieser Prozess, ich stelle mir das wirklich... Oh, irre hart vor.
Ich möchte nicht sagen, dass es ein mega steiniger Weg ist, aber es ist es. Ich möchte es keinem Menschen, was ich erlebt habe, ich habe mal 200 Seiten Buch darüber geschrieben, so, dann habe ich aufgehört, weil es nichts bringt. Das ist einfach, ich habe so kämpfen müssen. Die erste Ärztin, die zweite, dann die dritte habe ich mich zerstritten. Ein Frauenarzt hat mich halbwegs behandelt. Ich habe nicht die richtigen Medikationen gekriegt, die ich haben wollte. Ich habe Wartezeiten gehabt bei Therapeuten, bei Psychiatern. Ich habe die Krankenkasse zahlt ständig was nicht. Du bist nur am Kämpfen. Ich musste ja vor Gericht ziehen, musste verklagen, die Bundesrepublik Deutschland, dass meine Geburtsurkunde bitte geändert wird, weil die falsch ist. 1536 Euro, dieses Verfahren, 2 Gutachter, denen ich erzählen muss, dass der Körper nicht stimmt. Ich sage immer analog, wenn ich zum Zahnarzt gehe, ich habe Zahnschmerzen, brauche ich auch nicht 2 Gutachten dafür, sondern dann glaubt er mir das. Und wenn ich sage, ich bin eine Frau, bin ich eine Frau, dann hat man mir zu glauben. Mhm. Es ist heute besser geworden durch neue Gesetze, aber damals war das ein Kampf. Und das, entweder zerbrichst du an dem Kampf oder er macht dich stärker. Mich hat er stärker gemacht. Und aber das ist dann vergessen irgendwann, diese mühsamen, diese Qualen, die du hast, das interessiert nicht mehr. Du bist dann am Ankommen irgendwo und dann, ich kann auch erst sagen, jetzt, das letzte Jahr und dieses Jahr ist eigentlich erst, da fühle ich mich so richtig angekommen. Weil ich sage, du wirst nicht von einem Woche zur anderen eine Frau, sondern es ist innerlich, sich selber anzunehmen, sich zu finden, also nicht nur die Stilfindung, auch sich zu finden, sein Herz zu finden, seine Bestimmung, seine Mission, alles in die Beziehung zu halten und dass es auch sich wieder intensiviert, diese ganzen Geschichten, das hat gedauert.
Und welche Rolle hat der Moment gespielt, den du niemals vergessen wirst, als du im MRT sitzt und der Arzt sagt, sie haben einen Hirntumor?
Also ich habe mehrere Hörstürze schon ich glaube 2002 war der erste, an der Arbeit. Zu viel Überstunden, Samstag gearbeitet und ich habe mich engagiert und irgendwann ist es in so einem Hörsturz geendet. Und dann war das aber aus dem, dann kommen weitere und so weiter. Und irgendwann hatte ich vor 6 Jahren wieder einen. Da war schon so das Coming Out durch. Ich hatte einen Psychiater und der hat in der 5. Sitzung gesagt, Frau Dietzimmern, sie sind transsexuell. Also der hat bestätigt.
Was du gefühlt hast.
Ja. Und das war toll. Juhu, der Fachmann hat es gesehen. Und das war Mist. Weil dein ganzes Leben war eine Lüge. Du hast einen Mann dargestellt, eine Rolle als Mann gespielt. Und das warst du nicht. Du hast diesen Körper nicht bestellt, aber bekommen. Und das war ziemlich viel, dass einer das so mir ins Gesicht sagt. Sie sind eine Frau. Wenn ich jetzt dir sage, du bist ein Mann. Ja, kannst du den Tränen ausbrechen? Endlich sagt's mal jemand. Aber du weißt es ja, dass du es nicht bist. Ich wusste es ja, aber ich habe auch gehadert mit mir. Und jetzt hat es endlich einer gesehen. Der hat Hunderte gesehen, der sieht das so. Mhm. So wie wenn ich auf ein Kamerabild gucke, ich sehe sofort, was mit der Kamera nicht stimmt. Das ist einfach so. Und dann habe ich mich an der Arbeit aufgerieben. Ich habe das Mobbing an der Arbeit gespürt. Ich konnte nicht so, wie ich gerne wollte und wäre. Also ich hätte eigentlich schon mal einen neuen Namen nehmen können. Also der noch nicht rechtlich, aber wenn ich sage, ich heiße Dana, dann... Ne?
Wann heißt du Dana?
Ja, wenn du einen Spitznamen hast, hast du einen Spitznamen. Mhm. So. Und es waren Restriktionen an der Arbeit. Ich habe gemerkt, deutliche Grenzen. Und ich wusste, dass ich meinen Job verlieren werde, weil das bei eigentlich fast allen so ist. Entweder gehen sie aus dem Job freiwillig, weil die Arbeit nicht mehr passt und machen eher was Soziales dann, was sie immer machen wollten. Oder sie gehen in eine andere Stadt oder sie wechseln generell die Firma, weil die patriarchischen Strukturen nicht mehr zu einer Frau passen. Oder sie werden rausgeschmissen, was mir letztendlich passiert ist. Im gegenseitigen Einvernehmen durfte ich gehen, ist die offizielle Formulierung an der Stelle. Und ich wusste, dass das kommt schon. Und es war so viel, dass ich einen Hörschutz gekriegt habe. Meine Ärztin nicht da war, ich zu einer anderen Ärztin musste und die hat gesagt, wir schicken sie mal in die MRT. Wir gucken mal in ihren Kopf rein, warum ihr Ohr da so schlecht geworden ist. Ich höre nur noch die Hälfte auf meinem linken Ohr mittlerweile. Und in der MRT ist also ein im Kleinhirn Brückenwinkel ein Nerventumor festgestellt worden. Der kommt so 800 Mal im Jahr vor in Deutschland. Und ein Akustikosneurinom. Und das ist ein Nervengewebe umhüllender Tumor. Und wenn man ihn entfernt, entfernt man ein Stück der Nerven mit. Und der liegt auf meinem Hörnerv, deswegen höre ich nur noch die Hälfte, und auf meinem Gleichgewicht und meinem Gesichtsnerv. Und ich habe den vor 4 Jahren nochmal testen lassen. Also ich muss den im Abstand von 2 Jahren immer testen. Und er wächst vor sich hin. Er macht mir Migräne. Und an dem Tag, ich komme also raus aus der MRT, ziehe mich an. Und dann kommt dieser Bediener von diesen Röntgensystembildern da auf mich zu und strahlt mich irgendwie an. Ja, Herr Dietzimmern, war es ja noch rechtlich. Es hat sich ja gelohnt. Wir haben was gefunden, sagt er so.
Es hat sich ja gelohnt, sagt er?
Ja, genau das hat er gesagt.
Alter. So,
Alter, ja. Also, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Ja, sie haben hier einen Tumor sitzen. Richtig schön, so einen Klumpen in Weiß zu sehen auf dem Bild auch. Der da hinterm Ohr sitzt. Man muss also da so ein 2-Euro-Stück großes Loch in den Schädel bohren und dann 7 Stunden lang da liegen und dann frickeln die das wieder raus und hinterher ist das Leben anders, weil es geht nur mit Schaden zu entfernen. Das habe ich rausgefunden und deswegen ist er immer noch da. Und der hat mich daran erinnert, dass das gute Leben doch überschaubar kurz ist. Das glauben wir immer nicht. Und nächsten Tag ist so, habe ich einen Psychiatertermin oder irgendwie, ich habe nächsten Tag beschlossen mit meiner Frau, ich nehme jetzt Hormone. Für sie war das ein Schock. Wir haben nur geheult.
Ja.
So, das war das eine. Es hat uns näher zusammengebracht, weil es eine Krise ist. Also sie hätte ja auch gehen können, sagen, du mach doch deinen Kram alleine und dann siehst du zu, wie du damit zurechtkommst. Ist ja aber nicht so. Und ich denke, sie hat das verstanden, dass ich jetzt diesen Körper endlich dahin baue, wie er werden sollte. Und ich hatte einen unheimlichen Respekt, diesen Körper umzubauen. Wenn du einmal Hormone nimmst, dann musst du es durchnehmen bis ins Grab und du kannst in der Regel nicht zurück. Also die Brust, die mir wächst, die fällt mir dann ja nicht mehr ab, wenn ich jetzt sage, ich will doch wieder ein Mann werden, weil ich bin doch keine Frau. So, also körperlichen Mann werden. Ja. Ne? Ist Drüsengewebe gewachsen. Also wenn ich Prolaktin jetzt nehme als Tablette, dann kann ich Milch geben. Ich habe also richtige Milchdrüsen gekriegt. toll. Ja, ist doch hart. Ja, klar, das ist, ich liebe das. Es gehört zu mir. Es hätte halt schon eher dahin gekonnt.
Heißt, dieser Tumor hat dir quasi den Startschuss gegeben und hat gesagt, und jetzt ziehst du durch. Ich lasse mir den Bart wegmachen für 30.000 Euro, ne?
Es ist immer erst so, es muss was passieren, dass was passiert. Das ist so diese Botschaft auch, dieses, du bist in so einer Komfortzone. Du musst das so sehen, ich bin von Montag bis Freitag wirklich als Daniel an die Arbeit. So, und dann bin ich samstags raus als Dana. Also wirklich mit in Kniestiefeln, im Kleid, geschminkt, mit Perücke manchmal, weil die Haare noch nicht so waren. Und dieses Versteckspiel, das ist ja so ein Transvestiten-Ding. Das ist, ich habe mich als Frau verkleidet. Und da kamen diese Erkenntnisse hinzu. Ich habe mich nicht als Frau zu verkleiden. Ich bin eine Frau. Also bauen wir jetzt diesen Körper so dahin, dass der bitte weiblich wird.
Hast du dich dann trotzdem verkleidet gefühlt oder richtig gefühlt? Oder für die anderen als verkleidet gefühlt?
Ich habe mich immer verkleidet gefühlt.
Aha.
Ja, weil diese Perücke und diese künstlichen Klebetitten, das sind immer leider eine Verkleidung.
Okay.
Das sind nicht meine Brüste, das sind nicht meine Haare, das bin ich nicht.
Aber ich hätte gedacht, dass du dich vielleicht wohler fühlst, weil du dem näher kommst, so wie du dich...
Ja, optisch. Also das ist ja Findungs- und Ausprobierphase, weil du ja nicht... das ist ja so, du hast vielleicht von deiner besten Freundin das Schminken gelernt und so wie diese Stilfragen, die du damals so in der Pubertät hattest, das habe ich ja nochmal alles durchgemacht. Ich habe ja immer nur Funktionskleidung getragen und jetzt auf einmal muss ich drüber nachdenken, dies passt mit der, wieso ist doch beides blau? Nein, das sind andere Blautöne, das kannst du so nicht anziehen und das sind so Dinge, da habe ich nie drauf geachtet. Ich habe das so ein bisschen so, ja, wirklich...
erlernt?
Wirklich, ja, lernen müssen auch.
Wollen? Lernen wollen auch?
Am Anfang war es mühsam und zwar eher lästig. Ja, es ist eine neue Welt für mich, eine komplett neue Welt. Es ist wie, als wenn ich jetzt anfange, Spanisch zu lernen, nur weil ich das muss.
Aber Dana, jetzt mal ohne Flachs, man bleibt ja auch eine Frau, wenn man Funktionskleidung trägt, beispielsweise. Oder ich trage eine Jeans und einen Rolli. Das ist jetzt nicht irrsinnig weiblich sexy, aber ich bleibe trotzdem eine Frau. Aber bei dir war das Bedürfnis nach weiblicher Kleidung, nach femininer Kleidung einfach groß.
Es ist ein Pendel, das schlägt erstmal in die andere Richtung aus.
Und weil du kannst, ne? Oder? Weil du darfst. Das ist wie...
Ja, ich darf jetzt. Irgendwann kommt der Punkt, du willst auch. Du willst es ja endlich, aber du willst es richtig machen dann. Du willst es nicht als Verkleidung machen, sondern willst es richtig machen. Das heißt, du willst echte Brüste haben. Du willst Speck auf deinen Hüften haben und du willst auch ein paar ordentliche Oberschenkel haben und nicht nur gerade sein. Und diese Dinge, das kommt von innen heraus dann. Und dann ergibt sich der Rest. Ich habe auch die Tage, wo ich mal gerne in der Hose oder so oder auch mal ungeschminkt aus dem Haus gehen.
Ist das schwierig für dich?
Ja, und zwar, ich habe das versucht, mal dann in mich zu gehen, warum ich mich unwohl fühle. Für mich ist Kleidung wie ein Panzer und wie eine Rüstung, weil ich Blicke kriege und ich muss mich wirklich sicher fühlen in meinen Klamotten. Ja. Das darf nichts zum Zuppeln sein, das darf nichts Bauchfreies sein, wo irgendwas rausguckt oder so, wo ich mich unwohl fühle, sondern das einfach, du ziehst es an und du vergisst es dann und es gehört zu dir und es ist eins mit dir.
Das kann ich als jemand, der immer Übergewicht hatte, kann ich das total gut nachvollziehen. Dieses Gefühl von Kleidung ist was dir Sicherheit gibt. Genau, aber wenn du dann dich vielleicht auch mal traust, was zu tun, was anders ist und dir nicht mehr die Sicherheit gibt... Das ist schon eine schwierige Situation.
Genau, gutes Stichwort. Und zwar in dieser Übergangsphase. Bis die Hormone wirken, bis du anfängst, der Bart kommt Stück um Stück raus. Das hat so bei mir 4 Zeitjahre gedauert, so einmal die Woche im Schnitt. So sind so 300 Stunden jetzt rum, so 30 bis 50 habe ich noch.
Oh Gott.
Und Nadelepilation halt.
Das muss doch Schweine wehtun.
Ja, tut es auch. Das ist die einzige Möglichkeit, dauerhaft die Haarwurzel zu töten mit einer kleinen Sonde. Dann wird Strom gegeben, es entsteht eine Lauge und damit wird die Haarwurzel abgetötet. Das sind bei mir so 3 Sekunden ungefähr, die das dauert und es verbrennt innerlich, verkocht. Deswegen sage ich mir, werden die Haare rausgebrannt an der Stelle. Und da ich unheimlich viele Haare hatte, weil ich mich also nie wirklich rasiert habe, immer nur gestutzt, und auch noch Weiße dazwischen sind, die noch mehr Strom brauchen. Und
garstiger.
Ist das so. Und dann liegst du 1,5-2 Stunden auf der Liege und dann ist so, dass du eine Salzkruste hier im Augenwinkel hast, weil da die Tränen rauslaufen. Und irgendwann sagst du, stopp, es reicht. Und dieser Körper kann sich zwar an Schmerz gewöhnen. Also ich hatte von Nuvalgin bis zu 100 Tropfen, das ist kurz vorm Herzstillstand, und oder 5 Tabletten Paracetamol. Und was ich alles probiert habe, Betäubungscreme aufgetrieben aus dem Tätowierstudio und solche Sachen. Irgendwann kommt der Punkt, wenn du das willst, dann hältst du den Schmerz auch aus.
Und du wolltest es auf jeden Fall.
Ich habe den Bart nicht bestellt, ist mein Satz immer. Der gehört nicht in dieses Gesicht. Das macht es nicht feminin.
Weißt du, was witzig ist? Wir sitzen uns gegenüber und wir haben ja beide Mikrofone vor dem Mund und ich sehe deinen Mund nicht und ich sehe auch, jetzt sehe ich ihn, wo du dich zur Seite stellst und ich habe auch keinen Bartschatten, sowieso ja jetzt nicht mehr, aber auch keine Idee gehabt von jetzt gerade von Dana mit Bart. Ich sehe nur deine Augen und das sind die Augen einer Frau, die mich angucken.
Ja, also Dana mit Bart ist natürlich eine ganz andere Nummer.
Hast du ein Foto? Willst du mir ein Foto zeigen?
Ja, wir sind ja jetzt hier nicht im Fernsehen.
Na, aber ich kann versuchen, das zu beschreiben.
Ja, ich gebe dir mal ein Foto und dann sagst du mir, wie du dieser Mensch, wie der... Oh, wir haben ja ewig eilig, das dauert jetzt ein wenig. Wir können ja trotzdem weiterreden. Also das ist, letztendlich ist es so, es sind männliche Körpermerkmale und die möchte ich nicht. Du hast erzählt, du hast Übergewicht gehabt. Da gab es ja auch dann Dinge an dir, die du nicht mochtest. Also was weiß ich, Bauchumfang oder du wolltest gewisse Dinge anziehen. Da ist wieder genau das. Ich möchte Klamotten anziehen, wo ich meine, dass die zu mir passen. Und da muss auch der Körper richtig passen. Und viele Frauen haben mir immer gesagt, oh, du kannst von mir was abhaben. Weil ich sage, ich will verzweifelt zunehmen. Mhm. Ich möchte Fett an diesem Körper ansetzen, aber ich kann nicht immer nur mit Sahnesoße al forno überbacken mit Käse essen beim Italiener. Irgendwann ist es auch zu viel.
Och.
Und da sind wir wieder doch mal am ganz anderen Punkt.
Ja.
Jeder hat doch was an seinem Körper, was er nicht gut findet, aber trotzdem muss er mit leben, es mit rumschleppen und muss es akzeptieren.
Was ich aber ganz spannend finde, jetzt wo du gerade sagst, Käsesoße, Übergewicht, sich nicht wohlfühlen. Wie empfindest du das denn als jemand, der auch weiß, wie ein Mann denkt und fühlt? Das Bodyshaming, was viele, viele Frauen betreiben, die ihre Nase blöd finden und ihren Bauch und ihre Brüste und den Po.
Verstehe ich total.
Aber es ist, wie empfindet dann der Daniel von damals?
Der Daniel hat kein Bodyshaming gehabt. Der fand sich einfach irgendwie gut. Aber der Stellenwert war auch nicht so wichtig. Also es war so, ich kann nicht mehr gucken, also muss ich zum Friseur, weil die Haare so lang sind, so ungefähr. Also das war, ich müsste heute auch zum Friseur, weil ich habe... Meine Haare ist eines dieser großen Probleme natürlich und ich versuche jetzt mal nicht mehr zu färben und das rauswachsen zu lassen und ich weiß, das ist eine ganz furchtbare Phase. Aber als Daniel ist es wirklich so, ich habe diesen Körper benutzt. Der war genauso wie Funktionskleidung. Der war einfach, den habe ich getreten auch und den habe ich manchmal auch nicht eingecremt, wenn er geschrien hat, dass es wieder juckt vor Trockenheit und dann hat er mal die Haare gewaschen gekriegt. Nein, er hatte nicht gestunken und ich war schon gepflegt, aber der war nicht so im Vordergrund.
Also du hegst und pflegst Dana wesentlich mehr.
D3, B12, Biotin, Zink, Calcium und Eisen sowie die beiden Hormone Östrogen und Progesteron. Ich nehme keine Medikamente, aber ich nehme alle diese natürlichen Stoffe, naturidentische, körperidentischen Stoffe, die in diesem Körper irgendwo drin sind, aber nicht in der Menge. Und da achte ich total drauf.
Auch nochmal mit dem Hintergrund des Tumors, dass du...
Den vergesse ich immer ganz schnell. Aber ich merke, ich habe ja meine eigene Periode. Die natürlichen, echten Frauen, das klingt ja blöd, echte Frauen, aber die Frau mit einer Gebärmutter und Eierstöcken hat ja alle 28 Tage in der Regel so ihre Regel, gut, passt ja gerade so. Und hat die ersten 14 Tage und dann mit Eisprung und dann diese. Und dann kannst du von dir selber ja in dich gehen und sagen, ja, ich habe mal Phasen, dann fühle ich mich total toll. Dann habe ich Phasen, ach Gott, das ist ja alles zum Heulen. Ja, das kann ich genauso machen. Ich habe 2 Jahre mal einen Eisprung gehabt, sage ich immer. Ich hab wirklich, war 2 Jahre nur furchtbar. Bis dieser Körper, das Testosteron unten war, denn irgendwann wurden ja die Hoden entfernt und das Östrogen aufgebaut war, das Östrogen auch dann gewirkt hat. Also dann erstmal, die Rezeptoren brauchen ja ein halbes Jahr, bis sie mal anfangen, denn das Östrogen dockt dann an und dann fängt das an und dann setzt ja die Verweiblichung ein. Und das diese Übergangsphase, die generell diese Übergangsphase, bis du dann mal auch weiblicher wirst von den Gesichtszügen an der Stelle. Ich versuche ja immer noch mal ein Bildchen nebenbei.
Ja, zeig mir doch zum Abschluss noch mal bitte einen.
Aber wir sind ja schon gleich am Ende, oh, das ist ja ganz grausam.
Wir könnten, glaube ich, noch ewig sprechen. Ich möchte noch einmal ein Foto bitte sehen von Daniel.
Ja, die Webseite ist nicht erreichbar. Siehst, ich habe nicht mal ein Netz hier.
Dann beschreib mal Daniel.
Er hatte immer einen, der hatte kurze Haare, hatte eine Brille, ein strahlendes Gesicht, so wie heute auch. Also die Lebensfalten um die Augen, die waren damals schon da an der Stelle. Und groß, rank und schlank. Also in meinen Zeiten waren es so 75 Kilo mit 1,85. Die Dana hatte jetzt vor kurzem 87 Kilo. Also ist schon, trotzdem. Und mein Mittelgewicht ist bei 80, denke ich mal. Also der Daniel war immer mit italienischem Dreitagebart. Hat auch gut ausgesehen. Hat im Hilfiger Anzug auf der Messe, das war richtig gut. Da habe ich mich auch so ein Stück wohl gefühlt wieder. Mhm. Aber auch nur über die Blicke, die ich bekommen habe, über die Komplimente, die ich bekommen habe. Ist aber heute das Gleiche im Prinzip. Ich kriege ja auch so, wie du hast mir ein Kompliment gegeben. Und ja, ich will den Daniel nicht verteufeln. Es ist so, es gibt viele transidente Menschen, die ihren alten Geburtsnamen nicht mehr sagen. Die sich an ihre alte, das ist so wie, kannst du mir mal ein Bild von deinem Ex-Freund zeigen? Mhm. Deswegen ist das auch gar nicht so gut, dass ich dir vielleicht ein Bild zeige, weil du zeigst mir von deinem Ex-Freund auch kein Bild, um wie er denn hieß. Weil das ist Vergangenheit, das war gewesen.
Möchtest du denn vielleicht Daniel nochmal was sagen?
Ich bin auf den Daniel froh und stolz, weil der hat mich überhaupt hierher gebracht. Ohne den Daniel würde ich hier nicht sitzen. Deswegen verteufel ich auch nicht mein Leben, sondern der war schon toll, der war klasse, der hat sich durchgebissen und er hat dafür gekämpft, dass die Dana endlich mal rauskommt. Und da ist. Deswegen bin ich auch auf den Daniel stolz und froh und deswegen verteufel ich ihn nicht und deswegen nenne ich auch meinen alten Namen. Und deswegen habe ich mir mit Dana auch einen Namen ausgesucht. Es war interimsmäßig erst Daniela, weil das wäre am einfachsten gewesen, hinten ein A dran, beim Unterschreiben hänge ich noch das A hinten dran. Die Daniela lässt sich aber abkürzen zu Dani und wenn ich mir den Luxus habe, einen neuen Vornamen aussuchen zu dürfen, dann nehme ich einen, den man nicht abkürzen kann. Und Dana ist sogar in Amerika mehr männlich, in Europa ist es mehr weiblich, ist also eigentlich ein Unisex Name. Weil ich bin weder richtig Frau, ich habe keinen Uterus, ich kann keine Kinder kriegen, ich bin auch kein richtiger Mann mehr. Ich bin was dazwischen, verorte mich aber zu 70% weiblich und 30% männlich. Und deswegen passt Dana ganz gut zu mir.
Ich danke dir, Dana.
Boah, wir sind schon fertig.
Wir sind schon fertig. Oh, natürlich Wahnsinn. Noch lange nicht, aber
ja.
Ich danke dir für deine Offenheit.
Ach, gerne.
Ich wertschätze das. Und wünsche dir von Herzen. Alles, alles Gute und deiner Frau auch. Für
Danke.
Die habe ich nämlich auch echt, die finde ich auch stark.
Die hat auch einen Orden verdient, ja.
Ihr beide.
Ja.
Alles
das
Liebe.
Ist, danke, ja.